Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. Gottesdienste sind unter Auflagen wieder erlaubt. Was heißt das für die Kirchenmusik und was ändert sich überhaupt beim Musikmachen in Zeiten von Covid-19? Darum geht's gleich hier in Religionen. Dazu ein Blick nach Guatemala, wo der Hunger für viele eine realere Bedrohung ist als der Coronavirus, und die Frage danach, ob eigentlich der Dialog der Religionen die Distanzierung überlebt. Auch wenn nach und nach Gottesdienste wieder erlaubt werden, so wie vor der Corona-Krise, ist noch gar nichts. Eine begrenzte Zahl von Teilnehmenden, alle mit Masken, und das Singen ist gleich ganz verboten. So sieht der Gottesdienst in Zeiten von Covid-19 aus. Das stellt alle vor neue Herausforderungen, Geistliche, Gläubige und Musiker. Die Corona-Krise ist auch zur Herausforderung für die Kirchenmusik geworden. Es ist schon eine gehörige Portion Kreativität nötig, um weiterhin gehört zu werden und proben zu können. Simon Schomecker hat für uns nachgefragt, was möglich ist und auf welche Ideen Kirchenmusiker während der Virus-Einschränkungen gekommen sind.
Michael Utz ist Organist an der Abteikirche in Pulheim-Brauweiler. Für ein YouTube-Video hat er Schafe können sicher weiden von Johann Sebastian Bach eingespielt. Ein Titel mit hohem Symbolgehalt. Mit seiner Musik will Utz die Menschen über alle Corona-Auflagen hinweg erfreuen. Nachdem die Kirchen wegen der Pandemie schließen mussten, stellten Gemeinden nicht nur Konzertvideos online. Ganze Gottesdienste gingen über den Livestream, natürlich auch mit Musikbegleitung, sagt Richard Mailänder. Er ist Kirchenmusikdirektor des Erzbistums Köln.
Es ist die Orgel dabei, es gibt Gottesdienste mit Keyboard, es gibt Gottesdienste, wo nur eine Gitarre ist, und es gibt auch Gottesdienste, wo kein Instrument dabei ist, wo eventuell nur etwas gesungen wird. Da haben sich also keine großen Unterschiede ergeben, außer dass natürlich nicht die festlichen Orchester dabei sind, die man zum Beispiel Ostern hätte.
Seit der Corona-Krise kommen auch wieder verstärkt Kantorinnen und Kantoren zum Einsatz. Denn der Gemeindegesang fehlt nicht nur in den Online-Streams. Präsenzgottesdienste dürfen zwar wieder stattfinden, aber mit Mundschutzpflicht und Gesangsverbot für Gläubige. Richard Mailänder sieht trotz aller Einschränkungen ungeahnte Erfolge. Zum Beispiel bei den Videos von der Abteikirche Brauweiler.
Wo die nach ein paar Tagen bei einem Lied schon über 1000 Zugriffe hatten. Ein anderer Kollege erzählte mir, dass die Gottesdienste gestreamt haben, wo normalerweise 100 Leute sonntags zur Kirche kommen. Und über 1200 Leute haben es zumindest angeklickt. Also scheinbar werden dadurch ganz andere Kreise nochmal wach gemacht, die sonst nicht erreichbar waren.
Die vermehrte Online-Arbeit brachte außerdem neue Herausforderungen mit sich. Die Aufführungsrechte moderner Sakrallieder etwa sind in einem Pauschalvertrag abgegolten, erklärt Jürgen Bayer von der GEMA.
Im normalen Vertrag sind solche Streaming-Angebote nicht berücksichtigt, Klammer auf, weil es die ja auch in diesem Umfang nicht gab und die beiden Kirchen auch dieses nicht wollten. Und jetzt ist die Krise eingetreten und die Notwendigkeit, eine Lösung zu finden. Und wir haben dann in beiderseitigen Einvernehmen gesagt, wir würden das so betrachten, dass diese Streaming-Angebote durch die Pauschale für die Live-Gottesdienste mit abgegolten sind.
Schwerer haben es Kirchenchöre und größere Instrumentalensembles. Für sie sind Proben noch nicht überall erlaubt. Manche Gruppen versuchen, mit digitalen Konferenzprogrammen weiterzuarbeiten. Hohe Verzögerungszeiten verhindern aber präzises Musizieren.
Wir brauchen das eh. Markus, du musst warten, bis der richtige Ton kommt.
Wilfried Karz, Leiter des Chores an St. Rochus in Köln, hat deshalb ein Stück namens Corona komponiert.
Corona.
Der Titel ist ein Kofferwort aus Chor und Corona. Bei diesem Werk fallen digitale Verzögerungen kaum ins Gewicht, da es mit Klangflächen statt mit Rhythmen arbeitet. Doch so richtig funktioniert hat es trotzdem nicht, gesteht Wilfried Karz.
Das Problem war, dass diese Software für Diskussionen, Gespräche, Beratungen Business ist und immer den, der spricht, in den Vordergrund hebt. Und da hörte man manchmal nur so Bröckchen von einem, ein Bröckchen von einem anderen. Das ist ein erschreckendes Ergebnis, musikalisch gewesen.
Trotzdem nutzt Wilfried Kahrs Online-Konferenzen, um mit seinen Sängerinnen und Sängern einzelne Stimmen zu üben. So bleibt sein Ensemble handwerklich fit. Die Verwaltungsgremien der großen Kirchen diskutieren währenddessen darüber, wie sie neue Medien auch nach der Corona-Krise weiter nutzen können. Und die GEMA möchte mit den Kirchen an neuen Vertragslösungen arbeiten. Jürgen Bayer nennt mögliche Wege.
Entweder die katholische oder die evangelische Kirche sagen, ich möchte diesen Vertrag auch weiterhin so haben, zuzüglich Online-Angebote, und dann wird der Preis teurer. Oder die Kirchen sagen, wir wollen pauschal nur die Live-Gottesdienste in dem Pauschalvertrag abgegolten wissen. Und wenn eine Gemeinde noch zusätzlich Online-Angebote anbieten will, dann muss die einzelne Gemeinde dies nach den einschlägigen Tarifen lizenzieren.
Mit den neuen Verträgen wäre es dann sicher leichter, komplette Gottesdienststreams oder Musikvideos beliebig lange online stehen zu lassen. Viele Nutzerinnen und Nutzer würden das begrüßen. Sie äußern per Mail Musikwünsche oder regen an, Online-Foren einzurichten. Darin könnte über Musik und Gottesdienste diskutiert werden. Auch Fürbitten könnten nachgereicht werden. Einige Gemeinden haben technisch aufgerüstet, weiß Richard Mailänder.
Es sind sogar eine Reihe Kollegen, die sagen, sie haben mehr zu tun als vorher. Weil sie selbst die Technik lernen, anwenden, schneiden, aufnehmen, was weiß ich alles machen. Von denen waren einige auch schon um die 60. Das ist eine Typfrage eher, keine Generationsfrage.
Die bisherigen Erfahrungen der Gemeinden zeigen, im Internet stark präsent zu sein, kann dabei helfen, auch in Zukunft mehr Menschen zu erreichen, mit ihnen zu kommunizieren und der Kirche und ihrer Musik damit neue Perspektiven zu eröffnen.
Die Beschränkungen gegen die Verbreitung des Coronavirus stellen Kirchenmusiker vor ganz neue Herausforderungen. Simon Schomecker hat nachgefragt. Wir bleiben noch beim Thema Kirchenmusik und genauer beim Singen. Als ich das letzte Mal mit Tobias Brommann gesprochen habe, da probte sein Chor, die Kantorei des Berliner Doms, gerade die Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Die Aufführung war geplant kurz vor Karfreitag. Business as usual für richtig gute Kirchenchöre eben. Kurz danach war dann gar nichts mehr wie immer. Nicht nur, dass die Aufführung den Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus zum Opfer fiel. Die Sängerinnen und Sänger hatten sich da selbst schon angesteckt. Viele erkrankten an Covid-19, auch der Domkantor Tobias Brommann selbst. Inzwischen ist er wieder genesen und deswegen möchte ich heute mit ihm sprechen übers Singen im Chor in Corona-Zeiten. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Brommann.
Ja, gerne.
Wir haben es gerade eben schon gehört, Orgelspielen geht, Chorsingen ist schwierig. Wie arbeiten Sie denn gerade? Wie proben Sie?
Proben tun wir ausschließlich online. Was anderes halte ich im Moment nicht für verantwortungsbewusst.
Wie probt man mit einem Chor online? Geht das überhaupt?
Eigentlich nein. Also das, was wir jetzt machen, ist im Grunde genommen das Gegenteil von Chor. Das funktioniert nämlich nur in eine Richtung. Aufgrund der Verzögerungen, die übers Internet immer wieder passieren, ist es nicht möglich, derzeit gleichzeitig zu singen. Das heißt, nur der Chorleiter hat sein Mikro offen und alle anderen müssen stumm geschaltet sein. Und die hören dann den Chorleiter und können dazu dann selber singen. Aber das ist halt nicht wirklich Chor.
Es ist im Prinzip eigentlich Stimmprobe, oder? Einzelstimmprobe?
Genau, also Gesangunterricht über diese Möglichkeit wäre sogar noch möglich, aber das gemeinsame Singen ist eben nicht möglich. Und gerade bei etwas komplexeren Stücken in der großen Domkantorei probe ich im Moment stimmweise, also den Sopran dann entsprechend eine Zeit lang, dann den Alt, dann ist es durchaus also tatsächlich sogar effektiv. Also ich denke mal, dass man dabei durchaus auch was lernen kann.
Das heißt aber, die viel gepriesene neue Kreativität, die durch Corona erzeugt wird, die ist bei einem Chor sehr streng limitiert. Oder haben Sie da auch jetzt neue Erfahrungen gemacht, Neues gelernt dabei?
Ich lerne gerade, wie man einen virtuellen Chor zusammenstellt. Das ist ein ganz neues Gebiet. Das machen ja jetzt auch gerade ganz viele. Aber so richtig Chorsingen ist das nun leider nicht. Ich denke, Chorsingen ist mit digitalen Mitteln nur schwer irgendwie nachzustellen. Das eigentliche Wesen des Chorsingens ist eben das gemeinsame Singen. Und das ist im Moment gerade in der größeren Anzahl einfach nicht möglich.
Wie geht's denn Ihren Sängerinnen und Sängern damit, mit dieser Art zu proben?
Teils, teils. Also es ist natürlich wie gesagt, das Gegenteil von Cursing und nicht schön. Auf der anderen Seite nehme ich dann doch eine ganze Menge wahr. Man kommt miteinander in Kontakt, man kann überhaupt singen, man lernt die Stücke. Das ist schon ein Strohhalm, an den sich dann eben auch viele klammern und für den auch einige dankbar sind. Einige sagen, das ist nicht das Medium für mich und dann nehmen da nicht teil. Zum Teil auch aus technischen Gründen. Das ist im Moment einfach sehr breit gestreut, aber viele nehmen es auch ganz dankbar wahr.
Das ist wahrscheinlich aber eine Methode, die nur für einen relativ geübten, relativ professionellen Chor geht oder wo die Sängerinnen und Sänger wirklich auch gewohnt sind, alleine ihre Stimme zu singen und sich alleine zu hören.
Also alleine zu singen und sich dabei zu hören, das ist für viele sehr unangenehm. Auf der anderen Seite, es hört ja sonst auch niemand anderes, außer vielleicht ein Nachbar, wenn die Wände sehr dünn sind. Aber machen dann doch mehr, als ich so dachte.
Das Singen, vor allen Dingen das gemeinsame Singen, das scheint wirklich eine der ansteckendsten Tätigkeiten zu sein, die man in Corona-Zeiten überhaupt so tun kann. Das haben Sie ja ganz leidvoll auch am eigenen Leib erfahren. Hätten Sie damit jemals gerechnet, dass bei Ihnen beim Chorsingen Sie sich alle zusammen eine Krankheit einfangen können?
Nein, also nicht in diesem Maße. Dass man, sobald man aus der Tür tritt und mit anderen Menschen in Kontakt kommt, natürlich immer in der Gefahr ist, sich an irgendetwas anzustecken. Das ist normal und das ist ein Risiko, mit dem man auch normalerweise lebt. Aber dass es jetzt in einer so großen Anzahl Leute betrifft, die in einem Raum gewesen sind, das hätte ich so nicht vermutet. Meine Vermutung ist ja, dass das Singen das bestärkt, aber das eigentliche Problem scheint ja zu sein, wenn Menschen über eine längere Zeit in einem Raum gemeinsam sind.
Also nur die Anwesenheit, gar nicht unbedingt das Tiefere, das Gemeinsame, das synchronisierte Atmen beim Singen.
Ich denke, das Singen ist ein verstärkender Faktor, aber es gibt ja auch Beispiele dafür, wie sich eine Büroetage angesteckt hat und dort wird natürlich nicht gesungen. Also ich glaube, es ist einfach der Faktor, wenn man zusammen in einem geschlossenen Raum ist.
Sind denn inzwischen alle, die auch wirklich an der Covid-19-Krankheit erkrankt sind, wieder gesund?
Ja. Wir haben Glück gehabt, es ist keiner gestorben. Wir sind alle wieder ganz gut auf dem Damm mit ein paar Nachwehen noch, weil so eine lange Krankheit erfordert natürlich auch ihren Tribut an die Reserven des Körpers. Aber wir sind alle wieder gesund, ja.
Wie fängt man mit so einer Erfahrung dann wieder das Singen an? Geht das einfach so?
Ich denke, es wird etwas ganz Besonderes sein, wenn wir uns das erste Mal wieder in einer größeren Gruppe treffen können. Da freue ich mich schon sehr und das wird eine wirklich kaum nachvollziehbare Erfahrung. Ich habe das ja noch nicht erlebt. Im Moment, wie gesagt, ist es nicht möglich. Ich kann es mir gerade schwer vorstellen, aber es wird sicherlich ein sehr großes Hochgefühl sein.
Hat diese Erfahrung beim Singen, Durchsingen vielleicht sogar krank geworden zu sein, eigentlich Auswirkungen auf das Singen selber? Das funktioniert ja eigentlich nur, das Singen, wenn man den Körper so locker lässt, dass eben Atem und Stimme auch wirklich strömen können. Kann man mit Angst dann singen?
Das ist nicht schön, mit Angst zu singen und wird dem Singen sicherlich nicht zuträglich sein. Wie das sein wird, keine Ahnung. Das ist im Moment leider noch in Zukunft, dass wir uns wieder treffen können. Insofern kann ich das nicht nachvollziehen oder noch nicht vorausgreifen, wie ich mich dann fühlen werde. Es wird sicherlich anders sein als vorher.
Gottesdienste gibt es wieder, allerdings wird alles begrenzt. Eines allerdings, es wird gleich ganz ersatzlos gestrichen, nämlich das Singen. Wie erleben Sie das denn?
Das ist schon alles ziemlich absurd. Auch Situationen, die man sich sonst so kaum vorstellen könnte. Allein diese Situation, dass man einen Gottesdienst aufnimmt und ins Internet stellt und keine Gemeinde vor sich hat, also keinen Ansprechpartner. Das sind alles Situationen, die widersprechen dem ganzen Charakter eines Gottesdienstes. Und das ist schon ziemlich bitter, das so erleben zu müssen und eine Situation, auf die man sich nur schwer einstellen kann.
Welche Rolle spielt denn das Singen für einen Gottesdienst?
Singen ist auch ein Ausdruck von religiöser Identität und natürlich auch von Menschlichkeit. Also auch für nichtgläubige Menschen ist Singen natürlich mehr als nur ein Freizeitvergnügen.
Das heißt, es ist ein integraler Teil des Gottesdienstes eigentlich?
Unbedingt, ja.
Kann man das einfach so ersatzlos streichen?
Wir machen das so, dass wir mit einer Solistengruppe oder einem Solisten stellvertretend für die Gemeinde singen, natürlich mit den entsprechenden Abstandsregeln und in einem großen zugigen Dom mit nur sehr wenigen Leuten. Oder ein Solist, der singt. Das kann ich mir vorstellen, aber es ist nicht das, was ich mir unter Gottesdienst vorstelle.
Das heißt aber, Sie sind jetzt nicht dabei, munter schon neue Konzepte zu entwickeln, wie man sozusagen Gottesdienst feiern kann, wenn man einfach davon ausgeht, dass die Gefahr von Ansteckung Realität ist und wo man wirklich ganz andere Formen finden muss. Sie hoffen einfach, dass es baldmöglichst wieder ungefähr so geht wie vorher.
Also wir haben im Dom jetzt Gottesdienste, die gestreamt werden. Das ist für uns etwas Neues und die Technik ist jetzt auch immer besser geworden. Aber wir haben auch festgestellt, dass die Einstellung auf Streaming-Gottesdienste etwas anderes bedeutet, als wenn man eine Gemeinde vor sich hat. Das betrifft die Abstände, die Pausen, das betrifft die Länge von bestimmten Einheiten im Gottesdienst, das betrifft die Akustik, die Einstellung. Und das jetzt zu vereinbaren, ist auch nicht so leicht. Wenn wir gleichzeitig streamen, aber trotzdem Besucher im Dom haben, dass alle ein schönes Gottesdiensterlebnis haben, da versuchen wir gerade einen guten Weg zu finden.
Haben Sie ein bisschen Sorge, dass vielleicht der Gemeindegesang in vielen Gemeinden nach der Corona-Krise gar nicht wieder zurückkommt? Der ist ja sowieso auch manchmal so das Sorgenkind, weil nur noch ganz wenige mitsingen und es dann ziemlich, naja, freundlich gesagt, mager klingt. Und dass das so die Gelegenheit wäre, damit endgültig Schluss zu machen?
Das glaube ich nicht. Also meine Befürchtung ist eher, dass es Gemeinden gibt, die zu früh, zu intensiv mit zu vielen Leuten anfangen zu singen und damit eben die Verbreitung des Virus befördern. Aber ich glaube nicht, dass gerade wenn wir so ausgehungert sind nach Kultur und eben auch dem Singen, dass das ein Problem wird.
Das heißt, Sie proben auch schon für die Zeiten danach?
Ja, also das Stück, was wir jetzt gerade in der Domkantorei proben, war eigentlich ein Oratorium, was wir im November aufführen möchten. Ob das jetzt klappt oder nicht, vor allen Dingen, weil wir natürlich jetzt nicht so schnell vorankommen wie eigentlich geplant, das wird sich noch zeigen. Aber wir werden dieses Stück in jedem Fall aufführen, je nachdem, ab wann das denn wieder möglich sein wird. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber in der Zukunft natürlich schon.
Das heißt, Sie haben aber jetzt nicht Ihr musikalisches Programm geändert?
Für die Gottesdienste schon, das, weil wir dort eben nicht mit Chören auftreten können. Für die Konzerte bin ich jetzt dabei, die Programme zu ändern. Da wir jetzt bis zum Sommer kein Konzert geplant hatten, war jetzt die Planung gar nicht so groß zu ändern. Und was im Weihnachten passiert, das wissen wir ja auch noch nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Planung wahrscheinlich gerade auch recht schwierig ist. Also gerade für einen Chor wie den Ihren, der ja auch Konzerte gibt, für die ein teures Orchester eingekauft wird, für die Eintrittskarten verkauft werden, für die Werbung gemacht werden muss. Wie können Sie da für die weitere Arbeit planen?
Das ist eine gute Frage. Also in diesem Jahr wären noch einige Konzerte im Plan gewesen. Ob wir das jetzt dieses Jahr durchführen können, steht in den Sternen. Mir tun vor allen Dingen die Musiker leid, die von diesen nicht sehr hohen Honoraren leben müssen und denen jetzt diese ganzen Einnahmen wegbrechen. Und ich plane jetzt erstmal für die Zukunft und kann nur hoffen, dass diese Konzerte dann auch stattfinden können.
Gibt es da irgendein Netzwerk, irgendwelche Hilfen für Chöre in dieser Situation?
Für Chöre habe ich das jetzt noch nicht gehört. Für die Musiker auf dem freien Markt gibt es so verschiedene Ansätze, wie man denen helfen kann. Aber auch wir müssen natürlich gucken, wo wir dann unser Geld wieder herkriegen, um diese Konzerte überhaupt noch durchführen zu können.
Das heißt, es könnte tatsächlich in der Folge der Corona-Krise zu deutlichen Einschnitten im Konzertleben, im Chorleben kommen?
Ja, alle Kulturbetriebe, die im Moment keine Einnahmen haben, müssen sehen, wo sie ihre das Geld herkriegen, denn umsonst ist es Kultur leider nicht zu haben.
Sie haben die Johannespassion von Bach geprobt, als Covid-19 zuschlug. Das ist ja Musik aus einer Zeit, in der man mit Musik trotzig gegen den alltäglichen Tod an Pest und anderen Seuchen ansang. Haben Sie durch die Krankheit einen anderen Blick auf diese Musik bekommen?
Ich habe die Johannespassion noch gar nicht gemacht seitdem wieder. Insofern habe ich mich damit jetzt noch nicht beschäftigt. Aber ich bin der Überzeugung, dass in so einer Krise, die so tief durch die Gesellschaft geht, natürlich der gesamte Blick sich auf alles, auch auf die Kultur verändern wird. Wir hatten jetzt ein Requiem geplant im November. Das ist natürlich in diesem Moment mit so viel unvorhergesehenen Toten ein ganz besonderer Moment, wenn wir das dann aufführen werden. Ich denke, der Blick auf die Kultur insgesamt wird sich verändern.
Singen gemeinsam im Chor hat ein hohes Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus. Wie geht ein Chorleiter mit dieser Situation um? Ich sprach mit Tobias Brommann. Er ist Domkantor am Berliner Dom. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
In Lateinamerika ist der Coronavirus später angekommen als in anderen Weltregionen. Doch jetzt steigen die Zahlen der Infizierten, am schnellsten in Brasilien, aber auch in den anderen Ländern des Kontinents. Die medizinischen Probleme sind groß, aber dazu kommen noch die wirtschaftlichen Konsequenzen der Krise. Zum Beispiel in Guatemala. In diesem Land in Mittelamerika gilt die Hälfte der Kinder als unterernährt. Eine Hungersnot kündigt sich an. Einige Kirchengemeinden versuchen, dem Schrecken vorzubeugen. Doch Ausgangssperren und Ansteckungsangst machen die Unterstützung schwierig. Andreas Burke berichtet.
Hier kann man den Bluterguss sehen, wo ich mir das Seil um den Hals geschlungen habe. Dort drüben habe ich mich aufgehängt. Warum? Weil ich nicht wusste, wie es weitergehen soll. Als mein Sohn reinkam, hatte sich die Schlinge schon zugezogen. Er schnitt das Seil durch, als ich schon bewusstlos war. Er schlug so lange auf meine Brust, bis die Feuerwehrleute kamen. Sie waren in der Hütte, aber ich konnte nichts sagen. Ich habe mich so mies gefühlt.
Auvilio González lebt mit seiner Familie in La Comunidad, einem Armenviertel von Guatemala-Stadt.
Gestern wollte ein Freund auf der Straße wissen, wieso ich das getan habe. Vergiss diese Gedanken, hat er gesagt. Denk lieber an deine Frau und deine Kinder. Wenn du dich umbringst, dann hast du vielleicht Ruhe. Aber wer bleibt zurück? Deine Frau muss sich um die Beerdigung kümmern und alles bezahlen. Er hat ja recht.
Don Auvilios Frau Maria Luisa ist wütend auf ihren Mann. Sie versteht nicht, warum er sie gerade jetzt mit den Kindern allein zurücklassen wollte.
In dieser Krise musst du doch alles für deine Kinder tun. Sie dürfen keinen Hunger leiden. Dafür sind sie noch viel zu klein. Irgendwo kann man immer etwas zu essen auftreiben. Obwohl, manchmal haben wir auch gar nichts. Dann fühlt man sich krank, zu kraftlos, um weiterzukämpfen.
Viele Epidemiologen erwarten, dass sich die Epizentren der Pandemie immer weiter vom Norden des Globus in den Süden verschieben werden. Längst eilen die wirtschaftlichen Konsequenzen der Krise dem Virus voraus. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt gar vor Hungersnöten biblischen Ausmaßes.
Vielleicht wird uns diese neue Krankheit nicht umbringen, sondern der Hunger. Es gibt ja überhaupt keine Arbeit mehr.
Zu unserer Gesundheitsstation kommen zurzeit viele Familien, die keine Nahrung mehr haben. Vielleicht essen sie nur noch ein paar Mais-Tortillas mit Salz. So war es schon immer hier. Aber jetzt ist es besonders schlimm. Wir sagen den Leuten, bleibt zu Hause, ohne zu wissen, in welcher Situation sie dort leben.
Die Krankenschwester Ludwig González hat noch keine Person betreut, die sich mit dem neuen Coronavirus infiziert hat. Aber seit die Pandemie auch in Guatemala angekommen ist, ist die Zahl der Patientinnen deutlich gestiegen. Vor allem Mütter mit unterernährten Kindern auf dem Arm kommen in die staatliche Gesundheitsstation von La Comunidad.
Die Unterernährung nimmt zu. Wahrscheinlich wird es bald deutlich mehr Hungertote geben. Ich persönlich mache mir mehr Sorgen um die Nahrungssicherheit der Kinder als um das Virus. Wenn die Eltern kein Einkommen haben, um etwas zu essen zu kaufen, dann sterben die Kinder an Hunger.
Auf dem amerikanischen Kontinent ist Guatemala das Land mit den wenigsten Krankenhausbetten. Auf 2000 Einwohner kommt ein einziges Bett. In Deutschland sind es 16 Mal so viele. Keine 200 Meter von der Gesundheitsstation entfernt steht die Kirche des heiligen Petrus Nolasco. Pater Abel Viedas hat vor der Eingangstür einen Schreibtisch aus Blech auf den staubigen Boden gestellt. Er registriert die Namen hilfsbedürftiger Gläubiger, die in der Hoffnung auf Unterstützung zu ihm kommen.
Wir sind hier in einer sehr armen Gegend. Was machen die Leute in dieser Situation? Sie bleiben zu Hause. Viele haben ihre Arbeit verloren. Es gibt keinen öffentlichen Transport mehr. Wir als Kirche versuchen, die Menschen zu unterstützen, soweit wir können.
Das Armenviertel La Comunidad gilt als gefährliche Gegend. Je mehr Menschen Hunger leiden, desto größer ist die Gefahr. Auch für kirchliche Mitarbeiter, die helfen wollen.
Es gibt hier Leute, die jemanden töten, um essen zu können. Wir haben Angst, in die Seitenstraßen zu gehen. Plötzlich wirst du überfallen und dein Leben ist in Gefahr. Deshalb können wir viele der ärmsten Familien nicht erreichen. Sie müssen zu uns kommen.
Zwei Tage später. In einem Saal neben dem Kirchengebäude stapeln sich Säcke und Kisten voller Lebensmittel, die von dem Orden der Mercedarier gespendet wurden. Die ursprünglich spanische Glaubensgemeinschaft unterstützt schon seit Jahrzehnten besonders arme Kirchengemeinden in Guatemala. Die Gemeindesekretärin Miriam Ramos führt Buch über die Hilfsgüter.
In dieser weltweiten Pandemie spielt die Kirche eine wichtige Rolle. Wir verteilen Grundnahrungsmittel an die Ärmsten. Reis, Bohnen, Zucker, Maismehl und auch Hygieneartikel.
Die Welternährungsorganisation geht davon aus, dass weltweit 27 Millionen Menschen ein schneller Hungertod drohen könnte, wenn ihnen nicht geholfen wird. Das globale Transportwesen steht still, Flughäfen sind gesperrt, Nahrungsmittelexporte wurden gestoppt. Landarbeiter können ihre Felder nicht erreichen, Händler können keine Produkte auf die Märkte bringen.
Uno, dos.
Die Nachricht, dass die katholische Kirche Nahrungsmittel ausgibt, hat sich in La Comunidad schnell verbreitet. Viele Dutzend ungeduldiger Menschen sind gekommen.
Wenn du hörst, dass es irgendwo Hilfe gibt, dann gehst du dahin. Wir alle werden immer ärmer, weil wir nichts verdienen können. Die Arbeitgeber sagen, ihnen gehe es genauso schlecht. Zurzeit ist es besonders schwierig zu überleben.
Die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitswelt sind gerade dort besonders verheerend, wo die meisten Menschen nie eine feste Anstellung hatten. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO rechnet damit, dass im Laufe der Pandemie weltweit über 80% der Arbeiter im informellen Sektor ihr Einkommen verlieren. Viele der Wartenden stehen nicht auf der Liste des Paters. Vermutlich werden sie leer ausgehen. Maria Luisa González ärgert sich, dass trotzdem so viele gekommen sind. Sie selbst ist registriert.
Es gibt hier viel Armut. Und wenn es etwas umsonst gibt, dann wollen alle was abhaben. Aber so geht das nicht. Es ist nicht genug für alle da.
Alle Wartenden tragen eine Schutzmaske. Das ist seit Wochen Pflicht in Guatemala. Doch die wenigsten achten auf Abstand. Ein Polizist bemüht sich, ein wenig Ordnung zu schaffen.
Es tut mir weh, all diese hungrigen Menschen zu sehen. Aber trotzdem müssen wir uns an die Vorgaben halten. Ich verstehe ja, dass sie sich damit schwer tun. Das ist keine Frage der Disziplin, sondern der Verzweiflung, weil sie nichts mehr zu essen haben.
Stunden später bringt Maria Luisa eine Kiste voller Lebensmittel nach Hause. Sofort beginnt sie, eine Nudelsuppe zu kochen. Ihr Mann Ovilio schaut zufrieden in den Topf. Der Hunger hat ihm stark zugesetzt.
Man fühlt sich kraftlos und müde. Die Haut wird grün. Wenn du lange nichts isst und immer nur Wasser aus dem Hahn trinkst, dann siehst du irgendwann ein helles Licht vor den Augen. Du bist zu schwach, um dich zu bücken.
Er isst eine Scheibe Brot und trinkt ein paar Schluck Kaffee. Nach und nach kommen die Lebensgeister zurück in den 40-jährigen Körper, der so aussieht wie der eines alten Mannes. Langsam wächst in Don Ovilio wieder ein wenig Hoffnung.
Wer weiß, wie lange diese Krise dauern wird. Aber wenn wir alle unseren Beitrag leisten, so wie es die Regierung sagt, wenn wir alle immer eine Maske tragen, dann wird es mit der Hilfe Gottes hoffentlich bald besser. Unser Präsident hat verlangt, dass wir alle mitmachen und Mund und Nase bedecken. So muss es sein. Denn wer will schon sterben? Niemand.
Die Armut in Guatemala ist bedrückend, auch schon vor der Corona-Krise. Aber der Virus verstärkt die Not noch. Andreas Burke berichtete für Deutschlandfunk Kultur. Es ist schon viel darüber berichtet worden, wie sich die Corona-Krise auf einzelne Religionsgemeinschaften auswirkt, auch hier in Religionen. Aber was bedeutet die Krise für den interreligiösen Dialog, für die Zusammenarbeit über Religionsgrenzen hinweg? Das ist bislang nicht so im Blick, doch die Organisation Religions for Peace schlägt jetzt Alarm. In der Krise kümmere sich jede Gemeinschaft zuerst um sich selbst. Wie Religions for Peace das ändern will, danach hat Christian Röther die neue Vorsitzende Asa Karam gefragt.
Eine humanitäre Krise ist ein Moment der Wahrheit für die interreligiöse Zusammenarbeit. Denn es ist eine Sache, in guten Zeiten zu kooperieren. Das ist inzwischen normal. Aber die Krise ist eine Prüfung. Sind Religionsgemeinschaften auch dann noch für andere da? Oder fallen sie darauf zurück, nur sich selbst retten zu wollen? And not just go
back to saving your own. Asa Karams Arbeit als Generalsekretärin von Religions for Peace begann mit einer Krise, der Corona-Krise. Gewählt worden war Karam zwar schon im Sommer 2019, aus arbeitsrechtlichen Gründen konnte sie ihren Job offiziell aber erst im März 2020 antreten. Der Hauptsitz von Religions for Peace ist in New York, wo das Virus ab März besonders hart zuschlug. Und nach dem ersten persönlichen Schock musste Asa Karam schnell feststellen, dass die Corona-Krise auch eine interreligiöse Krise ist.
Obwohl viele Räte der Religionen schon seit über 20 Jahren zusammenarbeiten, haben wir Folgendes beobachtet, als die Pandemie ausbrach. Viele Religionsgemeinschaften kümmerten sich nur noch um ihre eigenen Mitglieder.
Seit fast 50 Jahren versucht Religions for Peace, Religionsgemeinschaften auf der ganzen Welt zur Zusammenarbeit zu bewegen. Und das recht erfolgreich. Die Organisation ist in 90 Ländern aktiv und bringt Menschen vieler Glaubensrichtungen an einen Tisch. In Deutschland wurde ihr Wirken durch die Weltversammlung in Lindau im vergangenen Sommer besser bekannt. Damals füllten Bilder von einträchtig versammelten Religionsvertretern in unterschiedlichsten Gewändern die Medien. Doch in der Corona-Krise geraten die interreligiösen Beziehungen ins Hintertreffen. Deshalb ruft Generalsekretärin Asa Karam die Mitgliedsorganisationen weltweit dazu auf, auch jetzt zusammenzuhalten.
Please come together, you must come together, you have to work together. What's the matter with you? You must work together, you've been working together. Work together.
Aber weil Appelle offenbar nicht ausreichten, richtete Religions for Peace einen Hilfsfonds ein. Das Besondere, einzelne Religionsgemeinschaften erhalten keine Unterstützung aus diesem Fonds. Nur multireligiöse Projekte werden gefördert.
It has to be the churches, the mosques, the synagogues. Kirchen, Moscheen, Synagogen, auch buddhistische und Hindu-Organisationen, sie müssen zusammenarbeiten. Das ist die Bedingung, um Gelder zu bekommen. Und sie brauchen die Gelder. Wir wurden von Hilferufen geradezu überschwemmt, als die Krise ausbrach. From our interreligious
councils around the world. Religionsgemeinschaften aus der ganzen Welt bräuchten jetzt Hilfe, so Karam. Es gehe um Gesundheit und Hygiene, Nahrung und Wasser, aber auch um Sicherheit oder Bildung. Mit dem multireligiösen Hilfsfonds habe Religions for Peace eine gute Antwort darauf gefunden, sagt Asa Karam. Ihr neuer Job startete also turbulent und wegen der Corona-Krise auch mit großen Ängsten.
Very, very real fear. To be honest, it feels like jumping out of a train that's going at high speed onto a road.
Es habe sich angefühlt, als würde sie aus einem fahrenden Zug springen, meint Asa Karam. Doch sie scheint die Krise inzwischen ganz gut im Griff zu haben. Dabei hat ihr sicherlich geholfen, dass sie in den vergangenen Jahren für die Vereinten Nationen gearbeitet hat und daher bestens vertraut ist mit internationalen Strukturen und Problemlösungen. Zumal Religions for Peace als größte interreligiöse Nichtregierungsorganisation der Welt gar nicht so anders sei als die Vereinten Nationen.
Religions for Peace at the global level is a little bit like the United Nations. Except this is the United Religions.
Sie arbeite jetzt für die Vereinten Religionen, scherzt sie. Asa Karam wurde 1968 in Kairo geboren und ist Muslimin. Von Ägypten ging sie zunächst in die Niederlande. Dort, an der Freien Universität in Amsterdam, ist sie bis heute Professorin für Religion und Entwicklung. Seit vielen Jahren ist sie in der Friedensarbeit tätig. Sie weiß, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass die 700 Delegierten der Weltversammlung von Religions for Peace sie in Lindau zur neuen Generalsekretärin gewählt haben.
I am the first woman
Ich bin die erste Frau an der Spitze. Und das ist sehr wichtig für die religiösen Autoritäten, die mich gewählt haben. Sogar wichtiger, als es mir selbst ist. Sie wollten der Welt laut und klar mitteilen, dass sie bereit sind, eine Frau zu wählen. Das ist eine starke Botschaft.
Auch Azar Karam will sich für Frauen einsetzen, für Geschlechtergerechtigkeit in den Religionen. Und auch sonst sei es ihr Traum, niemanden auszuschließen, niemanden zurückzulassen.
My dream is to make sure that Religions for Peace becomes the movement that leaves no one behind.
Religions for Peace als globales, inklusives Projekt. Azar Karam sagt, sie will auch nicht-religiöse Menschen einbeziehen. Denn die 52-Jährige hat eine klare Vorstellung davon, wie der Frieden aussehen soll, den ihre Organisation im Namen trägt.
Peace understood not just as, for instance, a ceasefire.
Frieden heißt nicht einfach bloß Waffenruhe, sondern Frieden bedeutet Menschenrechte und Menschenwürde für alle.
Und so paradox es klingen mag, meint Azar Karam, die Auseinandersetzung mit der Corona-Pandemie könnte dabei helfen, diesem Frieden ein Stück näher zu kommen.
Because if we are intense and deliberate,
wenn wir diese humanitäre Krise engagiert und aufrichtig gemeinsam durchstehen, dann werden wir multireligiös noch stärker zusammenhalten, wenn die Krise vorbei ist.
Azar Karam, die neue Vorsitzende von Religions for Peace. Christian Röther hat sie für uns getroffen. Für heute war es das in Religionen. Das nächste Mal Religionen zum Live-Hören gibt es am Sonntag ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Kirsten Dietrich. Danke fürs Zuhören.